Ferdinand und das Geheimnis der Schlangenlilie. Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. 9. Kapitel. Am nächsten Tag regnete es und die Kinder blieben daheim. Allmählich fand sich Ferdinand mit den Dingen des modernen Alltags besser zurecht. Allerdings fragte er seinen Freunden ein Loch in den Bauch. Selbst mit dem PC hatte er sich inzwischen angefreundet. Jonas brachte ihm ein einfaches Computerspiel bei und Ferdinand zeigte sich schon nach kurzer Zeit gar nicht so ungeschickt mit der Maus. Als aber die Mutter darum bat, die schmutzigen Jeans in die Waschmaschine zu werfen, meldete er doch Zweifel an. »Verehrte Madame«, sagte er, »meiner Erfahrung nach traktiert jener Automat die Wäsche über die Maßen. Ich würde es vorziehen, sie den Waschweibern zu überlassen.« Die Mutter stutzte zuerst, dann lachte sie und sagte, »Mein Gott, Ferdi, wo nimmst du das nur alles her? Waschweiber!« Der Vater fragte beim Abendessen, ob sie denn nichts von dem Feueralarm im Palais mitgekriegt hätten. Das sei sogar in der Zeitung gestanden. »War doch nur ein Fehlalarm«, meinte Jonas und biss von seinem Brot ab. Offensichtlich muss aber gleichzeitig jemand eingedrungen sein. Ein Sekretär war aufgebrochen. »Doch nicht aufgebrochen«, rutschte es Clara heraus. Der Vater sah sie erstaunt an. »Weißt du etwas darüber?« Clara wurde rot und schüttelte heftig den Kopf. Jonas warf seiner Schwester einen vorwurfsvollen Blick zu. »Von dem Sekretär haben wir nichts gehört, nur dass eben ein Fehlalarm war«, sagte er schnell. Ferdinand gabelte scheinbar unbeteiligt ein Stück Tomate auf. Der Vater wechselte das Thema. »Was macht ihr morgen, ihr drei?« »Mal sehen«, murmelte Jonas. »Auf der Gänsewiese ist doch noch Rummel. Was haltet ihr davon, wenn ich euch ein bisschen extra Rummeltaschengeld spendiere?«, fragte der Vater gönnerhaft. »Morgen ist, soviel ich weiß, Familiennachmittag. Da verlangen die Fahrgeschäfte nur den halben Preis«, mischte sich nun die Mutter ins Gespräch. »Super Idee, danke«, rief Jonas. »Warum nicht?«, antwortete Clara etwas zurückhaltender. Sie machte sich nicht viel aus Volksfesten. Jonas rempelte Ferdinand freundschaftlich an. »Dann fahren wir Scooter.« Ferdinand nickte höflich. Über dem Gespräch fiel keinem auf, dass etwas unter Ferdinands T-Shirt plötzlich hell aufleuchtete. Am nächsten Morgen klingelte das Telefon. Clara nahm ab. Laura war dran und wollte sich mit ihr für den Familiennachmittag auf dem Rummel verabreden. Ausgerechnet! Clara versuchte erst, ihr die Verabredung auszureden und sie auf einen anderen Tag zu vertrösten. Aber Laura ließ sich nicht abwimmeln, sodass Clara sich geschlagen gab und mit ihr einen Treffpunkt ausmachte. Jonas war gar nicht begeistert, als er davon hörte. »Was erzählen wir ihr, wenn Ferdi sämtliche Fahrgeschäfte anstaunt und sich wieder so umständlich ausdrückt?«, sagte er zu Clara, als sie für einen Moment allein waren. Clara zuckte mit den Schultern. Das wusste sie auch nicht. Zum Glück beruhigte sich das Wetter bis zum nächsten Tag. Nur noch ein paar Pfützen erinnerten an den Regentag von gestern. Bei strahlendem Sonnenschein machten sie sich auf den Weg. Ferdinand bewegte sich nun schon viel normaler auf der Straße und schaute nicht mehr jedem Auto nach. Nur noch besonders auffällige Fahrzeuge erregten seine Aufmerksamkeit. So blieb er lange stehen, um einen knallroten Sportwagen zu bewundern, der am Straßenrand parkte. Diesmal fand er in Jonas einen Mitbewunderer. »Ferrari, 479 PS«, sagte Jonas fachmännisch und ging um das Auto herum. »479 Rösser«, wiederholte Ferdinand anerkennend, »in dieser kleinen Chaise«. Während sich die Jungs mit dem Sportwagen beschäftigten, war Clara ein Gedanke gekommen. »Was haltet ihr davon, wenn wir durch die Auenstraße gehen? Vielleicht gibt uns Madame Cora jetzt doch noch einen weiteren Hinweis.« »Ein Versuch ist es jedenfalls wert«, meinte Jonas. »Es ist ja nur ein kleiner Umweg.« Wenig später bogen die drei in die Auenstraße ein. Als sie zur Hausnummer 66 kamen, war das Erstaunen groß. Das Messingschild an der Gartentorsäule gab es nicht mehr. Die Fenster des Erdgeschosses waren mit Brettern vernagelt. Efeu überwucherte die Eingangstür. »Seht nur«, rief Clara auf einmal und deutete auf das Portal. Das Symbol der Schlangenlilie fehlte. Fassungslos starrten sie auf das Gebäude. Ferdinand schüttelte den Kopf. »Wahrlich, überaus kurios.« Während sie weitergingen, rätselten sie herum, wie sich das Haus in so kurzer Zeit hatte derart verändern können. Aber wie auf so viele andere Fragen, die in den letzten Tagen aufgetaucht waren, fanden sie auch jetzt keine Antwort. Je näher sie zur Gänsewiese kamen, desto lauter wurde es. Ein wildes Durcheinander von Klängen drang ihnen entgegen. Die schrillen Signaltöne der Fahrgeschäfte und die aufdringliche Musik aus unzähligen Lautsprechern lenkten sie ein wenig von dem unerklärlichen Erlebnis in der Auenstraße ab. Sie durchschritten das grell bemalte Eingangstor zum Volksfestplatz. Ferdinand war sichtlich überwältigt. Stumm machte er Halt und ließ den Trubel an Tönen, Lichtern, Farben und Gerüchen auf sich wirken. »Das seid ihr ja endlich!« Laura lief auf sie zu und umarmte Clara. Für Jonas und Ferdinand hatte sie nur ein knappes »Hi« übrig. Gleich hakte sie sich bei Clara unter. Die beiden Mädchen gingen voran. Jonas und Ferdinand folgten ihnen. Aufgrund der Lautstärke war es schwer, sich zu verständigen, und so bekam Laura von Ferdinands Betrachtungen über diese ihm völlig unbegreifliche Welt gar nichts mit. Vor einem Autoscootergeschäft blieben die Mädchen stehen. Es dauerte nicht lang, da saßen Ferdi und Jonas, Clara und Laura in zwei Scootern und los ging's. Jonas hatte Ferdinand an Steuer gelassen. Zuerst fiel es Ferdinand ziemlich schwer, das Lenkrad zu bedienen. Er steuerte immer in die falsche Richtung. Als er aber den Dreh raus hatte, machte es ihm sichtlich Spaß, andere anzurempeln. »Ein wahrhaft extraordinäres Gaudium«, bemerkte er begeistert, als sie wieder ausstiegen. Danach gönnten sie sich alle ein Eis. Ferdinand entschied sich für Erdbeereis, das er mit großem Genuss verzehrte. Laura sah ihn entsetzt von der Seite an. Sie hatte Ferdis kleine Hauer gesehen. »Der hat ja die reinsten Vampirzähne«, flüsterte sie Clara beim Weitergehen zu. Clara überlegte gerade, was sie darauf antworten sollte, als plötzlich eine alte Zigeunerin auf sie zukam und Lauras Aufmerksamkeit auf sich lenkte. »Handlesen gefällig?« fragte die Alte mit brüchiger Stimme. »Oh ja, sie soll uns aus der Hand lesen«, rief Laura sofort begeistert. Und ehe die anderen drei noch etwas sagen konnten, hielt sie der Zigeunerin ihre Rechte hin. Während diese Lauras Hand studierte, betrachtete Clara die Frau. Der weite, bunte Rock hatte schon bessere Zeiten gesehen und die Bluse mit den vielen Rüschen musste wohl einst mal weiß gewesen sein. Unter dem nach hinten gebundenen Kopftuch blitzten goldene Ohrringe hervor. Und Clara blieb fast das Herz stehen. Sie trug einen Anhänger. Es war das Symbol des Ordens, die Schlangenlilie in der Raute. Clara rempelte Jonas und Ferdi an und nickte zu der Zigeunerin hinüber. Jetzt sahen es die beiden auch. Doch nicht genug damit. Fast gleichzeitig entdeckten die Geschwister jetzt, dass plötzlich die Steine in Ferdinands Amulett heftig funkelten. Hoffentlich bemerkte Laura nichts davon. Aber Laura hatte nur Augen für die alte Frau. »Nun, mein Kind«, sagte die Zigeunerin zu Laura, »es ist dir ein langes Leben beschert. Ein junger Mann mit pechschwarzem Haar wird einst um dich werben. Das Glück wird dir einmal hold, einmal weniger gewogen sein.« Sie strich mit dem Zeigefinger über Lauras Hand und nickte. »Mehr darf ich nicht preisgeben, mein Täubchen.« Dann richtete die Zigeunerin ihren Blick auf Ferdinand und zog ihn am Ärmel etwas beiseite. Während sie sich über seine Hand beugte, murmelte sie vor sich hin. Außer Ferdinand konnte bei der tosenden Lärmkulisse keiner verstehen, was sie sagte. Plötzlich drehte sich die Alte abrupt um und verschwand in der Menge. Clara und Jonas sahen Ferdinand fragend an. »Zu dir hat sie viel mehr gesagt als zu mir«, beschwerte sich Laura etwas verschnupft. »Erzähl doch mal!« Da Ferdinand aber keine Antwort gab, schwärmte sie nun von ihrem eigenen Orakel. »Ist das nicht toll? Ein langes Leben hat sie geweissagt und einen Mann mit pechschwarzen Haaren«, schwärmte sie. »Komisch, wo ich doch blonde Jungs eigentlich viel lieber mag.« Die Geschwister hätten zu gern gewusst, was die Zigeunerin zu Ferdinand gesagt hatte, doch jetzt konnten sie unmöglich darüber reden. »Was macht ihr jetzt?«, fragte Laura. »Habt ihr Lust auf Geisterbahn?« Mit ganz anderen Gedanken als mit dem Rummel beschäftigt, nickte Jonas und auch Clara war einverstanden. Ferdinand folgte ihnen wie benommen. Die Geisterbahn war nur wenige Schritte entfernt. Sie blieben vor dem Fahrgeschäft stehen, das mit einer typischen Horrorkulisse verkleidet war. Grausige Hexengestalten, bleiche Geister, klapprige Skelette und ein schauerlicher Werwolf aus Plastik grinsten ihnen entgegen. Aber da war noch eine Figur. Ferdinand starrte unbewegt in ihre Richtung. Es war ein überlebensgroßer Vampir, der seine Eckzähne fletschte. »Alles nur Attrappen«, flüsterte Jonas Ferdinand zu. »Die Leute mögen so gruselige Sachen. Sie zahlen sogar Geld dafür, dass sie sich für ein paar Minuten fürchten. Komm, du wirst es sicher lustig finden.« Aber Ferdinand hörte ihm gar nicht richtig zu. Er wirkte völlig abwesend. Wieder fuhren die Mädchen und Jonas und Ferdinand zusammen. »Was hat die Zigeunerin eigentlich zu dir gesagt?«, fragte Jonas, als sie in der Gondel saßen und auf die Abfahrt warteten. »Lieber Freund, lasst uns in Ruhe darüber reden«, wehrte Ferdinand ab. »Mir deucht, die sei mitnichten der Ort, ernsthafte Gegenstände zu diskutieren.« Da musste Jonas ihm allerdings recht geben. Aus dem Inneren der Geisterbahn drangen schaurige Geräusche und die Entsetzensschrei der Besucher zu ihnen hinaus. Dann rollten auch schon die Mädchen, kurz darauf Jonas und Ferdinand, in die Dunkelheit. Gleich auf den ersten Metern senkten sich flatternde Gespenster mit glühenden Augen auf sie herab. Laura stieß bereits jetzt spitze Schreie aus. Als sie aber gleich darauf mit Wasser vollgespritzt wurden, das aus dem geifernden Maul eines grässlichen Monsters zu kommen schien, brüllten beide Mädchen wie am Spieß. »Weiber«, bemerkte Jonas abfällig. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Unvermittelt kam dichter Nebel auf und hüllte die Gondel der Jungs vollständig ein, sodass sie Clara und Laura aus den Augen verloren. »Das ist doch mal was Neues«, stellte Jonas fest. Aber Ferdinand fasste Jonas plötzlich erregt am Arm. »Mir deucht, hinter dem Nebel stecke ein Vampir«, flüsterte er. »Ich habe untrüglich seine Witterung.« »Quatsch«, gab Jonas zurück. »Der Nebel ist nur ein guter Trick. Wo sollen die denn einen echten Vampir hernehmen?« Plötzlich ging durch die Gondel ein heftiger Ruck. Sie blieben stehen. In Zeitraffertempo zog sich der Nebel blitzschnell zurück. Jonas erkannte, dass sie in einer abgelegenen Ecke der Geisterbahn zum Halten gekommen waren. Ganz nah hörte man die Geräusche der Plastikgespenste und die Schreie der Fahrgäste. »Bist du Ferdinand von Drakovic?« ertönte plötzlich eine furchteinflößende Stimme aus der Finsternis. Jonas blieb fast das Herz stehen. Ferdinand antwortete nicht. Er sah in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Jonas folgte seinem Blick. Unvermutet tauchte aus dem Dunkel eine unheimliche und sehr befremdende Gestalt auf. Ein alter Mann, nicht sehr groß, mit weißen Haaren, zerfurchter gelber Haut und stechenden Augen. Er trug abgetragene Kleider und aus seinem Mund standen enorme Vampirhauer, die ihm fast bis zum Kinn gingen. Jonas sah Ferdinand völlig verstört an. Dabei bemerkte er, dass die Steine des Amuletts nun gleißend leuchteten, wobei sie rote und weißklare Strahlen in die Dunkelheit warfen. Ferdinand hielt dem Fremden entschlossen das Amulett entgegen. Es schien ihm Kraft und Mut zu verleihen. Jonas bewunderte seinen Freund. Er selbst zitterte am ganzen Leib. »Bist du Razvan von Drakovic, den sie den Schrecklichen nennen?«, fragte Ferdinand mit fester Stimme. »Wie war, habe ich dich also endlich gefunden, den letzten Spross unseres Geschlechts«, kam es zurück. Razvan rückte auf Jonas Seite bedrohlich nah an die Gondel heran. Ferdinand und dem Amulett näher zu kommen, mied er offensichtlich. Jonas schützte seinen Hals mit beiden Händen und ging in Deckung. »Keine Angst, kleiner Hasenfuß«, sagte der Vampir mit einem bitteren, heiseren Lachen, dass Jonas das Blut in den Adern stocken ließ. »Die Zeiten guter Zähne sind vorüber. Dies hier ist nur Ersatzwerk.« Er öffnete den Mund und nahm mit einem Griff die Eckzähne heraus. Selbst in dem schummrigen Dämmerlicht erkannte man, dass er nur noch einige Stummelzähne besaß, mit denen er wohl kaum mehr gefährlich werden konnte. Ferdinand erhob sich. Seine Augen funkelten in der Dunkelheit mit dem Amulett um die Wette. »Was willst du, Ratzfahn, der nichts als Unheil gebracht hat, über alle, die mir lieb und teuer waren?« »Die Zeit ist gekommen«, sagte der Vampir, indem er einen Schritt zurückwich. »Dir obliegt die Wahl, Gedeih oder Verderb.« Ratzfahn lachte wieder sein bitteres, unheimliches Lachen. Sein Gesicht verzerrte sich hasserfüllt. »Jener unselige Tag, da Timon von Drakowitsch, dein Vater, sich mit Amanda von Treuenstein verband, geriet mir zum Verhängnis. Der Beistand des Ordens, dessen Zeichen du trägst, ließ meine Macht schwinden.« Er stöhnte auf. »Ich bin müde und alt«, fuhr er dann mit gebrochener Stimme fort. »Dies ist kein Leben für einen unseres Standes. Was ist nur aus dem mächtigen Ratzfang geworden? Ein Vagabund in einer Geisterbahn, zahnlos und angewiesen auf ein wenig Schweineblut, mit dem man meine Dienste erbärmlich entlohnt.« Jonas tat der zahnlose Vampir fast schon leid. Er konnte sich kaum vorstellen, dass dieser jämmerliche alte Mann einmal Furcht und Schrecken verbreitet haben sollte. Ferdinand hingegen schien wenig Mitgefühl zu spüren. Es war ihm anzusehen, wie verhasst ihm Ratzfahn war. »Was also willst du, Ratzfahn?« fragte Ferdinand und sah den alten Vampir durchdringend an. »Die Zeit der Erfüllung naht.« Ratzfahn lachte schaurig. »Bald schon steht der Mond voll.« Ohne seine rätselhafte Botschaft weiter zu erklären, löste sich Ratzfahn plötzlich wieder in Dunst auf und verschwand. Die Gondel ruckte wieder und so, als wäre nichts geschehen, ging die Fahrt weiter. Jonas stand der kalte Schweiß auf der Stirn. Die Plastikgeister konnten ihm jetzt nicht mehr imponieren. Was er eben erlebt hatte, konnte einen wirklich das Fürchten lehren. Als ihr Wagen hinaus ins Helle fuhr, warteten Clara und Laura schon auf sie. »Mann, wo wart ihr denn?« fragte Clara. »Wir dachten schon, eines der Gespenster hätte euch verschleppt«, lästerte Laura. Ferdinand schüttelte den Kopf. »Verehrte Mademoiselle, seid getrost, den bösen Geistern dieses Ortes sollte wohl bald der Garaus gemacht werden.« Clara sah die Jungs fragend an. Sie ahnte, dass etwas vorgefallen sein musste. »Der hat ja eine Vollklatsche«, raunte Laura Clara zu, als sie schließlich weitergingen. »Aber er hat pechschwarzes Haar. Und, wer weiß?« säuselte Clara ihr ins Ohr. »Du spinnst wohl!« Laura verpasste Clara einen freundschaftlichen Stoß.